Zwischen Leben und Tod. Der Podcast, in dem Medizintechnik im Fokus steht. Wir sprechen über heitere, spannende und auch ernste Themen. Aber immer mit der richtigen Prise Humor verfeinert.
Freuen Sie sich alle zwei Wochen auf aktuelle Begebenheiten, Expertengespräche über lebensrettende Produkte und den einen oder anderen Stargast.
Wir freuen uns auf Sie. Ihr Stefan Kolloser
und Marco Sodomka.
Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit, der Podcast zwischen Leben und Tod der Kolloser Medizintechnik GmbH. Heute mit dem Godfather of Podcasts eigentlich.
Naja,
ein bisschen.
Okay, ohne Gott und ohne Vater. Ja, Zwergerl, Zwergbumsti.
Naja, du hast schon über 100 Podcasts.
Ja.
Gregor Seeberg, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bin sehr stolz, bei euch dabei sein zu dürfen.
Irre, dass du dir auch Zeit genommen hast für uns. Gregor, du wirst es nicht wissen oder du wirst dich nicht mehr erinnern können. Wir haben uns in Stockerau bei einem Dreh einmal ganz kurz kennengelernt. Da hat mich ein Medizintechniker kontaktiert und gesagt, erst bei uns dran, Sokodona. Dann bin ich zu dir aufs Set gekommen, du hast gleich mit mir ein Foto gemacht. Ist wirklich schon ewig lang her. Und jetzt startest du wieder hinein. Vor wenigen Wochen ist es quasi online gegangen im ORF. Wie geht's dir damit?
Es geht mir damit wahnsinnig gut. Das Allerschönste daran ist, sage ich jetzt im Moment, morgen sage ich das andere, ist das Allerschönste, so bin ich, ist, dass ich gar nicht damit gerechnet habe. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Als die mich gefragt haben, nach einem langen Gespräch, worum es um andere Dinge geht, ging, haben sie dann gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, wieder einzusteigen. Und ich dachte mir, aha, okay, wir haben zwar nichts gesoffen, aber es hat gewirkt.
Jetzt bin ich fortgeflogen, jetzt bin ich wieder zurückgekommen.
Ja. Und dachte, na, es ist ein Schmäh oder so, denen ist Fahrt. Und meine erste Reaktion war, nein.
Wirklich?
Nein, das ist abgeschlossen und ist erledigt. Und dann dachte ich mir irgendwann, das ist so absurd weit weg, der Gedanke für mich, dass es eigentlich interessant ist. Und das hat mich dann wahnsinnig dran gereizt, zu sagen, warte mal, ich habe so gar nicht damit gerechnet. Mhm. Und das ist eine so charmante Anfrage irgendwie, dass ich mir gedacht habe, bevor du jetzt immer sagst nein, sag mal, warum nein? Und so wurde dann ein Ja.
Mega. Also der ORF teasert ja oder hat es mega angeteasert. Das kommt ja sehr gut an. Sokodona gehört ja auch zu den erfolgreichsten Krimiserien Österreichs.
Ich habe gehört, dass es die am längsten laufende Serie im ORF ist, Serien im ORF gibt.
Zudem vielleicht eine Frage, warum heißt es in Deutschland Sokowien?
Ja,
geht dort nicht die Donau.
Wieso sagen die Wiener Würstchen zu Frankfurt? Was war es mal genau?
Okay.
Nein, ich glaube, dass es in Deutschland immer nach Städten benannt ist.
Okay.
Und die Donau kennt man doch in Deutschland schon. Mein Vorschlag ist ja, und den werde ich jetzt wieder öfter unterbreiten, dass wir uns einen, also jetzt kann ich es immer sagen, weil die gibt es immer, wir haben früher immer gesagt, Soko, soll es nennen, Soko, alles außer Kitzbühel. Und ich wollte mich immer auf 200 Meter nähern. Und dann so rüber winken zu den Kitzbühelern und sagen, nein, wir tun es nur ihr, also wir mischen uns nicht ein, weil wir ja überall ermitteln haben. Aber jetzt gibt es ja Kitzbühel, jetzt ist ja Linz.
Genau.
Und es ist, glaube ich, traditionell nach Städten benannt.
Okay. Ja, der Connex, warum wir da sind, zu dem komme ich vielleicht später dann noch ganz kurz, aber lass uns kurz oder unseren Zuhörern, die dieses Genre grundsätzlich, also dich kennt man ja, aber wie bist du zu dem Gregor Seeberg geworden, der er heute ist? War dein Ziel immer, so ein bekannter Schauspieler zu werden?
Kann dir jetzt nicht alle Lokale und Bars aufzählen, die ich besucht habe. Vielen Dank zuerst mal für das Kompliment, dass da wenig versteckt mit rübergekommen ist. Ich erachte mich als nicht so, eben mit diesem Status. Also ich sehe mich auf keinem Sockel stehend. Um es kurz zu machen, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt Schauspieler werde.
Wirklich?
Na? Und
wolltest du einen Lehrberuf? Oder?
Nein, ich wollte Naturforscher immer werden. Wirklich? Ich wollte immer Naturforscher werden. Das will ich auch noch immer. Also ich habe immer noch die Meinung, wenn ich groß bin, bin ich Naturforscher. Und zwar Naturforscher. Das heißt, also Verhaltensforschung finde ich interessant, Zoologie finde ich interessant, aber eigentlich Naturforscher. Mhm. Ich finde den Begriff Naturforscher so lässig. Mhm. Und ich habe das schon öfter gesagt, aber aber ich wiederhole es wirklich gerne, weil ich es so wesentlich finde. Ich bin über die Einsamkeit und über die Literatur zum Theater gekommen. Ich habe als Jugendlicher schon Theater gespielt, also als Kind eigentlich in Graz, in so Schulaufführungen. Aber das war mehr so Gaude. Und dann bin ich nach Wien gekommen, unerwarteterweise, und war dort sehr einsam. Habe auch zwei Fremdsprachen vorgefunden, Wienerisch und Hochdeutsch. Beides furchtbar.
Springst beides gut, ja.
Danke. Und habe dann mir gedacht, ich bin so alleine, und habe in der Literatur, in traurigen Gedichten, Leute gefunden, denen es auch so scheiße ging wie mir. Und dachte, aha, die verstehen mich, weil die schreiben auch so traurige Sachen. Und so kam ich zur Literatur, dann zu Theaterstücken. Und so ist irgendwann der Wunsch entstanden, das finde ich interessant. Mhm. Plus gepaart, wahrscheinlich, dass ich schon als Kind dort, wo ich herkomme, musste man einfach viel lügen. Und ich habe wahrscheinlich immer schon ein bisschen den Nagel gehabt. Ein bisschen lügen, tun wir so. Also
gehört da irgendwie ein bisschen dazu.
Und spielen. Ja. In dem Beruf steht ja das.
Also in die Politik würde das nicht geben, bist quasi dann.
In die Politik wegen Lügen, meinst du? Nein.
Richtig gesagt.
Natürlich nicht, hat auch niemand jetzt gehört. Nein, gar nicht.
Okay.
Also es würde mich interessieren eigentlich, sage ich mal so, aber ich glaube, ich bin sehr ungeeignet. Also ich würde nach einer halben Stunde mit mehreren Klagen wieder ausscheiden, die ich an den Hals geworfen bekomme.
Wenn du mit Kollegen von dir sprichst, sind ja viele dabei, die vielleicht gar nicht so diesen Weg hatten, den sie dann irgendwann einmal eingeschlagen sind, gerade Schauspieler, Kabarettisten. Man hat aber vom Typus her dann schon irgendwo das Gefühl, im Nachhinein betrachtet, also wenn jetzt eine Lehrerin sagt, ah, das ist der Gregor, der war eigentlich immer Schauspieler, oder wenn du die nachher triffst, sagen die, na, das war mir klar, dass du das wirst.
Die Frage höre ich zum ersten Mal. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist eigenartig. Die sagen das dann, weil mir war das gar nicht so bewusst, aber ich bin, wie gesagt, nach Wien gekommen. Da war ich ungefähr 13, 14. Und war sprachlos, weil ich eben diese Sprachen nicht konnte. Und dann haben sich die Mädchen der Klasse meiner angenommen, weil der sensible, wortkarge Außenseiter, den müssen wir beschützen. Und ich habe mir gedacht, gar nicht schlecht, warte mal. Weil ich war zum ersten Mal mit Mädchen der Klasse und war im Jahr darauf schon Klassensprecher. Und konnte dann schon Schularbeiten verschieben. Also weil die gesagt haben, scheiße, wir haben alle nichts gelernt.
In der Verhandlung mit dem
Lehrer. Mit der Lehrkraft, und habe Schularbeiten verschoben und überhaupt dann so Sachen gedacht, schau mal, was geht. Und es ging viel.
Ja.
Ja.
Zierre. Nein, wenn ich die Brücke kurz jetzt in die Medizin kurz bringen darf, durch deine Rollen, die du ja magst, und es sind ja viele und die unzählig, also die jetzt alle aufzuzählen, wäre fast Vergeudung des Podcasts mit deiner Person, aber wo hast du in deinen Rollen auch ein bisschen in Richtung Endlichkeit gedacht? Wenn ich jetzt dann deine Serie hernehme, du hast immer wieder ein bisschen mit dem Tod zu tun, mit Kriminalfällen, dann die Weltpolitik, das kriegst du natürlich alles mit. Kommst du da auch als Gregor in die Situation?
Jetzt in meinen Rollen, in allem eigentlich, was ich mache, beschäftige ich mich mit Endlichkeit. Und es hat sicher damit begonnen, dass ich in Graz ja bei der Oma aufgewachsen bin und schon sehr früh viel Tod mitbekommen habe, Kraft des Alters ihrer Altersgenossinnen, die gestorben sind. Kann mich erinnern, dass ich mit der Oma auch, weil es war damals ja noch anders, also wir haben als Kinder war es schon Mutprobe am Zentralfriedhof über die Mauer. Ist verjährt, über die Mauer zu steigen und frische Särge zu öffnen in der Nacht.
Wahnsinn.
War ein Teil der Mutprobe jetzt, abgesehen von den Brennnesseln.
Okay.
Und mit der Oma bin ich auch mal, kann mich erinnern, da ist die Tante Zita, ist ja wurscht, die ist gestorben, und wir waren gemeinsam alleine am Friedhof, und sie hat gesagt, mein Gott, schauen wir es uns an. Und dann haben wir den Sarg geöffnet und haben beide befunden, dass die Tante Zita als Tote eigentlich besser ausschaut, als sie als lebendig ausschaut, weil die war so hübsch hergerichtet. Und der Tod, so gesehen, war allgegenwärtig. Ich war auch leider beim Tod meines über alles geliebten Großvaters live dabei.
Mhm.
Und hab sehr viel davon mitbekommen. Und der Tod heißt uns eine Verpflichtung auf, finde ich. Mhm. Unser aller Sterben werden, das ist ganz fix, das ist das Einzige, was wir sicher wissen. Und das finde ich, gibt uns die Verpflichtung, die Zeit davor nicht zu vergeuden, indem wir arschlochig sind, sondern die Zeit damit zu verbringen, dass wir versuchen, möglichst korrekt, sage ich mal, im besten Fall sogar mehr als korrekt, nämlich gut zu anderen zu sein.
Genau, das ist eigentlich, wäre ja schon fast ein wunderbarer Schlusssatz, aber will ich natürlich noch nicht. Gregor, ich sehe das wie du, wir sind ja in der Notfallmedizin tätig, also nicht nur jetzt mit unseren Produkten, unsere Mitarbeiter haben ja auch die Tätigkeit, Sanitäter zu sein, Krankenpfleger, Krankenschwester. Und da ist das immer wieder ein Thema, um zu sagen, Menschenleben zu retten. Ist es dir schon einmal passiert, dass du zu einem Notfall gekommen bist, wo du auf einmal zum Lebensretter geworden bist oder wo du unterstützt?
Also Lebensretter, naja, zwei Sachen möchte ich jetzt erzählen, wenn ich darf. Das eine war, ich war vor vielen, vielen Jahren einmal schnorcheln, so dort, wo es die schönen Inseln sind. Ja? Und wir sind so geschnorchelt, außen um das Riff herum, es war ein Ehepaar und ich. Und dann wurde es Abend und wir haben uns ein bisschen verschätzt und es kam Ebbe. Und was wir wussten ist, man kann jetzt nicht über dieses Riffdach zurück, wenn man das Riff damit schädigt und zweitens sich selber möglicherweise sogar lebensgefährlich verletzen könnte. Mhm. Und ich habe gesagt, bleiben wir doch ganz ruhig, bleiben wir zusammen. Und da gibt es dann immer so Riffkanäle, die wieder zurückführen auf die Insel und da müssen wir halt finden. Es wurde sehr schnell finster und man hat gesehen, dass die Ebbe hat dafür gesorgt, dass das Wasser niedrig war, aber die Brandung, die uns dann raus ins offene Meer gezogen hätte, die war sehr nahe. Okay. Die war wirklich sehr nahe. Okay. Und der Mann hat seine Nerven geschmissen und hat auch auf die Frage seiner Frau, lässt du mich jetzt alleine im Stich, war ein Deutscher, nichts mehr gesagt, und hat gesagt, er rettet sich jetzt und ist obboscht.
Und sie ist dort allein.
Sie ist dort geblieben und es war ein sehr seltsamer Moment. Mhm. Ich habe ihn versucht noch zu rufen, aber er hat die Nerven weggeworfen und sie hatte Todesangst. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, nein, gibt keinen Grund, bleiben wir zusammen, es ist auch jetzt finster. Wir haben uns dann sogar die Hand gegeben und haben den Sonnenuntergang noch angeschaut. Ich habe dann einen Blendenschmerz und gesagt, für den Fall, dass das doch der Letzte ist.
Schauen wir es hinten
an. Aber ich dachte schon, es wird nicht sein. Und sind dann wirklich, es hat sehr lang gedauert, durch so einen Riffkanal zurück. Mhm. Und die Frau hat dann nachher gesagt, sie glaubt, ich habe das Leben gerettet. Und ich habe meiner Nichte einmal, das möchte ich jetzt auch erzählen, weil es fällt mir jetzt erst ein, auch wieder im Meer, das ich so liebe. Wir sind zu einem Strand in Griechenland gewesen. Sie war ein Kind, sie war 7 oder so. Und da waren so eine Brandung. Da lasse ich sagen, fahr mal hin, das ist lustig, da gehen wir spielen. Und wir haben gespielt, meine Schwester und alle möglichen. Und wir haben alle gelacht. Und sie ist ein paar Meter entfernt gestanden. Und ich dachte mir, ich bin mir nicht sicher. Also, ja. Und bin zu ihr hin, da habe ich dann gemerkt, sie lacht schon langsam, sie kämpft um ihr Leben.
Gott. Was war da?
Na, das waren zu hohe Wellen und sie wurde runtergespült, weg vom Strand gezogen, ist wieder aufgetaucht und
keine Luft mehr. Wie alt war sie?
7, schätze ich, oder so. Ja. Und ich habe sie genommen, ich bin hin zu ihr und habe gesagt, okay, mach was ich sage, und habe sie genommen und habe gesagt, atmen, habe sie in die Luft geworfen, und dann kam halt die nächste wieder Welle, da habe ich sie dann verloren, habe irgendwann Fuß oder Haare oder irgendwas erwischt, in dem lang habe sie wieder zu mir gezogen.
Ja, vor allem, du stehst ja dort nicht, du musst selber schwimmen, das ist ein Schwimm.
Ja, und ich habe gemerkt, die Brandung zieht uns immer weiter raus. Ja. Ich kenne mich so ein bisschen mit Meeren aus und wusste, wir dürfen nicht dagegen, wir müssen mit der Strömung jetzt. Es hat keinen Sinn, jetzt dagegen anzukämpfen, sondern wir müssen versuchen, seitlich zu raus. Das hat sicher eine Stunde oder mehr gedauert und wir kamen ganz woanders wieder an den Strand. Okay.
Wurscht, Hauptsache Land.
Sie war dann kasweiß und ich habe zu ihr gesagt, jetzt machen wir Folgendes, jetzt gehen wir wieder ins Wasser bis zu den Knöcheln, lassen die Hose runter, zeigen dem Meer den Popo, weil wir haben gewonnen. Und dann hat sie den totalen Schock gekriegt. Und dann hat sie mir später gesagt, sie war sich ganz sicher, sie wird sterben.
Wahnsinn. Und kann sie sich heute noch daran erinnern?
Sie kann sich total daran erinnern. Wir haben erst vor kurzem drüber geredet. Sie hat gesagt, sie hat es total vor sich. Mhm. Dritte Geschichte, damit der Podcast länger als 30 Minuten dauert.
Nein, der muss länger dauern.
Kollegen von euch, mein erstes Kind ist zu früh auf die Welt gekommen. Mhm. Und ich wusste damals zum damaligen Zeitpunkt nicht einmal die Nummer von der Hebamme, die wir hatten. Und meine Freundin hat gesagt, du ruf die Hebamme an. Und ich habe gleich gesagt, meine Nummer. Ja. Und dann hat sie das Handy mir gegeben und hat es aber durch die Gegend geschmissen. Und da wusste ich, ich glaube, es ist dringend. Mhm. und habe gesagt, ich kümmere mich um alles und habe die Polizei angerufen.
Okay.
Versehentlich.
In der Eile, ja.
Und ich werde den Satz mein ganzes Leben lang nicht vergessen, weil der Kieberer am Telefon hat zu mir gesagt, wir sind die Polizei, wir machen keine Geburten. Ich habe ihn angeblich angeschrien, warum er dann die Leitung blockiert.
Ja.
Habe die Rettung angerufen, die machen einen Wahnsinn, weil die sprechen so langsam. Ich habe gesagt, wieso reden sie so langsam? Und die haben gesagt, damit wir alles nur einmal sagen. Ich sage, okay, jetzt nicht, ja, sie hat eh recht.
Ja, ja, aber du warst ja ein Schock eigentlich, ne?
Und 12, eine Viertelstunde, ich glaube nicht ganz eine Viertelstunde, ich habe es damals gewusst, ich glaube 14 Minuten, nachdem ich die Rettung angerufen hatte, war das Kind zu Hause auf der Welt, obwohl es in Steißlage auf die Welt gekommen ist, von zwei Sanitätern, bei dem es die beim einen war es die erste Geburt überhaupt, beim anderen war es die dritte, und er hat gesagt, die anderen beiden waren aber normal im Rettungsauto, so Routine, Rettungsauto, halt ging sie nicht mehr aus. Die haben alles richtig gemacht, die haben dann den Notarzt wieder abbestellt, ich habe das auch gar nicht mitgekriegt, und haben, das Kind sah aus für mich wie eine Mischung aus, ich sag's so, und er wird es später mal mir verzeihen, aus altem Standard und totem Händel. Und dachte mir, ach du mein Gott. Und dann kam das Geräusch.
Herrlich.
Die zwei, die habe ich dann auch gefeiert. Super. Die haben wir gefeiert.
Super.
Die beiden haben meinem Kind das Leben gehört in Steißlage. Und die haben alles richtig gemacht. Steißlage ist für die, die es nicht wissen, wenn das Kind mit dem
Verkehrt
auf die Welt kommt.
Wahnsinn. Also ich habe sowas im Rettungsauto erlebt auch, zweimal in 26 Jahren. Und ich behaupte, ich bin viel gefahren. Mhm. Das heißt, die Burschen werden das nicht mehr so oft erlebt haben. Das muss man schon so sagen.
Nein, ich hab,
so routiniert kann es gar nicht
also
sein.
Also denen gilt meine lebenslange Dankbarkeit.
Wahnsinn. Ja.
Und Sie haben nachher gesagt, Sie waren schon auch ein bisschen nachher. Aber Sie haben in der Situation total alles richtig gemacht. Also Wahnsinn, Hut ab. Und wenn es die nicht gegeben hätte, wollen wir nicht weiterdenken. Ja, oder
reden drüber.
Aber
Na, wichtig ist gesund dann am Ende natürlich. Und für das haben die Burschen auch das gelernt wahrscheinlich.
Ja, aber Hut ab.
Wo ist für dich die Grenze zwischen Humor und Respekt, gerade bei sensiblen Themen? Wenn ich jetzt, du bist ja Kabarettist auch, du bist ja auch sehr erfolgreich und man merkt ja vom Typus her, du hast es drauf. Wo ist da eine Grenze bei dir?
Also ganz klar ist die Grenze, die auch jeder vernünftige Mensch, glaube ich, zieht, ist dort, wo es persönlich beleidigend wird, auf eine Art und Weise, wo sich die betreffende Person nicht wehren kann, dort diese Grenze darf nicht überschritten werden. Mhm. Wenn man sich selber am Schmäh hat, ist offen, das geht bis dorthin, wo es mir selber schon so weh tut. Wenn sich jemand politisch exponiert und da dabei in seiner ihrer Tätigkeit vielen anderen Schaden zufügt, so wie ich das so oft empfinde, dann ist meine Grenze sehr verschoben. Und so, ja, das musst du jetzt aber aushalten, dass du da nicht drüber kriegst. Mir völlig wurscht, ob das taugt oder nicht. Das ist ja klar. Und dann gibt es noch die Grenze, die jetzt betroffene Menschen selber ziehen. Und wenn die Grenze vorgeben, dann darf man auch weitergehen. Ich erinnere mich an einen blinden Pianisten, mit dem ich gespielt habe, wo ich zum Techniker gesagt habe, weil es war so wenig Licht auf der Bühne, ich habe gesagt, kannst du mehr Licht machen? Ich sehe nichts. Und der Pianist hat gesagt, ich auch nicht.
Ja, aber das ist cool.
Und dann war gesagt, okay, und er hat gesagt, er hat dann gesagt, du hast auf alle Witze, ich mache alle über dich, du machst alle über mich. Der hat über dich auch. Ja, gesagt, okay, gut, dann machen wir das so.
Das
dann, und das ist dann möglich.
Ja.
Schwierig ist es aber wieder mit Humor, weil dadurch, dass ja guter Humor den Finger in die Wunde legt, also jetzt außer es ist ein Witz, halt treffen sich zwei, sagt der eine dann nicht. Aber jetzt so anderer Humor, der gesellschaftskritische Aspekte oder so aufgreift, legt ja irgendwie den Finger in die Wunde. Und da muss man halt sehr behutsam vorgehen, weil manchmal geht es nur, wenn man ein bisschen kurzfristig jemanden zu nahe tritt. Aber man muss das dann vielleicht auch erklären und sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, das tut mir leid, mit so einer fadenscheinigen Ausrede. Hopsi, das ist mir jetzt rausgerutscht, weißt du? So.
Ja, zuerst zusammen.
Aber was ich nie machen würde, ist quasi jetzt Minderheiten, schwieriges Wort. Wer ist eine Minderheit? Sagen wir alle oder keiner oder keine. Aber sich selber als Minderheiten oder von der Gesellschaft als Minderheiten mit seinen Menschen zu beleidigen, geht gar nicht. Beeinträchtigungen aller Art natürlich auch nicht. Wobei ich jetzt gehört habe, ich war jetzt gerade vor kurzem, habe ich eine Lesung gemacht mit der wunderbaren Maria Hofstetter im Parlament. Und da ging es um beeinträchtigte, also Menschen, da gibt es Project Zero.
Habe ich mitbekommen, ja, genau.
Und interessant ist, dass eine selber beeinträchtigte Person gesagt hat, nein, man kann ruhig behindert sagen, weil wir werden ja behindert.
Ah, okay.
Wir werden in unserem, in der Möglichkeit, ein normales Leben, ein barrierefreies, möglichst barrierefreies Leben zu führen, ja, behindert. Das heißt, wir sind behindert. War natürlich in dem Moment sicher ein rhetorischer Kniff, aber ja, ja. Interessant.
Ja, die Ansicht, ja. Also rhetorisch auf jeden Fall. Wir haben bei uns im Unternehmen, also daneben den ÖZIF. Das ist ein übergeordneter Verein, der sich mit Rollstuhl und Menschen mit besonderen Bedürfnissen konzentriert und auch engagiert. Also wir haben unser Unternehmen barrierefrei gebaut, genau für den Fall, wenn wir einen Bewerber haben oder einen Mitarbeiter, der sich da wohlfühlt, aber auch unsere Gäste. Ich glaube ganz einfach, und da muss ich auch aus dem Nähkästchen plaudern, wie ich noch in der Pflege tätig war. Wir haben das gelernt in der Schule schon, dass da einfach keine Unterschiede per se in der Rhetorik, in der Handhabe, das Hingreifen. Das kann aber nicht jeder, Gregor, weißt? Du hast Menschen, die sagen, also da reden wir jetzt gar nicht vom Notfall oder so, sondern es gibt einfach Menschen, die haben mit dem ein Problem, wenn wer krank ist, wenn einer anders ausschaut, wenn einer anders tut. Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwelche, vielleicht.
Also ich glaube, dass ich habe die Erfahrung gemacht, dass man normaler damit umgeht. Ich kann mich erinnern an einem Pärchen, es ist lang her. Ich habe gerade Elefantenmensch gespielt, das Theaterstück der Elefantenmensch. Das ist nämlich ein Mensch, der wahnsinnig deformiert ist. Und die waren beide blind und die haben oft zugeschaut. Und sie haben gesagt, na, wir schauen zu. Brauchst jetzt nicht sagen, sondern bei uns heißt es auch zuschauen. Wir haben zugeschaut. Und die haben ja ganz oft gesagt, dass ich ein bisschen anders gespielt habe, weil sie gesagt haben, wir hören halt besser. Wir hören, wir wissen nicht, wie du hörst, aber wir hören offenbar besser, weil ich höre auch, wenn du etwas anders spielst.
Yeah.
Und die haben gesagt, ganz, am besten ist ganz ein normaler Umgang. Ich mache zum Beispiel oft so Lesungen für sehr, sehr, sehr beeinträchtigte Menschen, die körperlich und geistig beeinträchtigt sind. Aber es ist total interessant, dass manche Menschen körperlich wahnsinnig beeinträchtigt sind, die schreiben aber dann Gedichte, wo du denkst, Wahnsinn. Nur aufgrund der Tatsache, dass ich dich sehe, hätte ich dir in meinem vorurteilsvollen Leben nicht zugetraut, dass du so tolle Gedichte schreibst, wie Org. Das ist nur eine körperliche Beeinträchtigung. Mhm. Und da gibt's so viele Beispiele für zum Beispiel die Harley-Davidson-Fahrer, ja, die harten Jungs. Bist du einer?
Ich bin einer, ja.
Die laut für die Starken, schwach.
Ja, ja.
Laut für die Leisen, stark für die Schwachen. Ja,
genau.
Ferdinand Fischer ist der.
Ja, genau.
Der Ferdl ist, Entschuldigung, der Herr, der Ferdinand ist da der Schirmherr. Und ich, wenn es geht, unterstütze ich ihn da immer wieder.
Super.
Weil ich das wahnsinnig toll finde. Mhm. Wahnsinnig toll, was die machen. Ja. Und ihr treibt so viel Geld auf damit.
Durch die Touren. Wir fahren, ja.
Durch die Touren treibt sie einfach viel Geld auf. Und es geht von diesen Orgenapparaten, die so viel kosten, bis zu dieser blöden Schwelle, die für den Rollstuhlfahrer so wichtig ist. Und da denke ich mir schon.
Ist ein gewisser Idealismus auch von diesen Herrschaften, die sich da natürlich auch Jahr für Jahr engagieren.
Ja.
Und es ist ein Aufwand, muss man klipp und klar sagen. Ja. Da bist du lange unterwegs, da fährst du.
Ja.
Aber es macht auch Sinn, wenn du dann diese zum Teil auch Kinder oder Menschen mit den strahlenden Augen siehst. Mhm. Ich liebe es. Und wir machen das im Unternehmen auch immer wieder, dass wir uns für soziale Projekte engagieren.
Mhm.
Dieses Jahr war Momo. Ich weiß nicht, ob du Momo kennst. Ja.
Genau. Okay, ja.
Und da haben wir vom Unternehmen haben wir so Körbe gespendet, jeder Mitarbeiter von sich selber mit 24 lebenswichtigen Produkten und solche Sachen. Ich glaube einfach, das ist das, was wir als Unternehmer, du als Schauspieler zurückgeben kannst aufgrund deiner Bekanntheit, wir aufgrund unserer wirtschaftlichen, Gott sei Dank, guten Lage, weil wir auch guten Support machen, dann hat man was davon. Ja.
Ja, was du da ansprichst, ist dieses Zurückgeben.
Ja,
dieses Zurückgeben ist so ein Zauberwort. Das ist uns geliehen, dass wir in der glücklichen Lage sind, nicht beeinträchtigt, nicht krank, nicht irgendwas zu sein. Aber das heißt ja nicht, dass wir deshalb die anderen ausschließen dürfen. Ja. Und es ist genauso, wie wir reden ja nicht über Politik in dem Podcast. Aber wenn ich höre, ich möchte nur einen Satz sagen, bitte. ich bin ja praktizierender Katholik, jetzt gerade geworden. Schau. Und bin ja für Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und wenn ich seinen Satz höre wie, jo, keine Asylwerber, man darf keinen einzigen Asylwerber aufnehmen, wünsche mir oft, Marsch, ich wünsche dir, dass du in Asylnot gerätst.
Genau.
Und dann warst, was du gesagt hast.
Genau.
Du Körperteil.
Ja, genau. Mhm. Gregor, können wir gleich, wenn wir beim Podcast sind, über deinen mit dem lieben Ali sprechen?
Gerne.
Und Godfather ist es ja wirklich, du hast ja weit über 100 Podcast-Folgen schon. Was mache ich gerade richtig, was mache ich falsch?
Boah, bist du jetzt aber fordern. Du machst eines vollkommen richtig, finde ich. Du lässt mich ausreden. Nein, du hörst gut zu. Du hörst zu. Das ist das Um und Auf, finde ich, wenn man einen Podcast macht und die Leute einen nicht sehen, dann sind sie darauf angewiesen, dass das, was sie hören, quasi sinnfällig ist. Und wenn man einem nicht zuhört beim Podcast, sondern seine eigene Idee schon vorbereitet, so wie es in Diskussionen oft ist, wo du merkst, gut, ihr könnt jetzt damit, könnt mir an die Wand stellen und könnt irgendwie der Wand vorabsagen, ja, ja. Weil mein Gegenüber plant es selber schon was zu sagen, dann ist es sinnlos. Das machst du total gut. Okay. Was du schlecht machst, ist, dass der Podcast zu kurz ist.
Nein, wir werden einfach
weiter. Wir haben immer eine Stunde. Du machst gar nicht schlecht.
Vulgär, wir wollen dich nicht aufhalten.
Nein.
Wir sind ja in deinem Haus sozusagen und nicht bei uns. Das darf ich jetzt sagen.
Sehr schön, das machst du auch sehr gut. Du schmeichelst. Ja. Wir sind hier in der Agentur Sobieszek und wenn du sagst, in deinem Haus, ist es wie wenn du am Sklaven sagst, das Haus vom Centurio gehört ihm.
Man muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, wir konnten uns nicht viel vorbereiten auf den Podcast. Das heißt, die Infos hatte ich nicht. Nein, aber es könnte ja sein, viele sagen ja zu, einem Büro, zweites Wohnzimmer, Bühne, zweites Wohnzimmer. Und jetzt sitzen wir in deiner Heuragentur. Das
Hoheitsgebiet der Damen, die hier herrschen. Ja. Wir dürfen im Vorraum, wo es kalt ist und unbeheizt, damit Sie sich das vorstellen können, da dürfen wir sitzen, aber natürlich nicht in die Gemächer da nach hinten.
Also jetzt waren wir beim Podcast. Wie ergeben sich diese Folgen? Weil es sind ja lustige Passagen dabei, da muss ich auf Pause drücken, weil ich so lang lache. Die Frage ist, wie kommt sie auf das? Gibt es einen Plan?
Nein, es ist so, die kurze Vorgeschichte. Ich bin ja, also alle meine Prinzipien, die ich habe, götten nix. Ich habe angefangen, als Leute bei Facebook vor 118 Jahren ihr Essen fotografiert haben und dann verschickt haben, dachte ich mir, wen interessiert das, was du isst? Vor allem, wieso glaubst du, dass das jemanden interessiert? Also vielleicht interessiert es ja jemanden, aber was hast du davon, wenn du jetzt weißt, jetzt hat jemand mein Schnitzel gesehen? Verstehe ich nicht. Dann habe ich gesagt, mache ich sicher nicht. Werde ich nicht machen. Gut, das mache ich nicht. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich werde auch nie ein Best-of-Kabarett-Programm machen. Lächerlich. Schreibe immer was Neues, bis ich gemacht habe, bis ich gezwungen wurde. Und dann hat jemand gesagt, Podcast. Und gesagt, sicher nicht. Warum? Es gibt Milliarden von Podcasts. Warum sollte ich auch einer von denen sein? Und vor allem, wen soll das interessieren? Dann bin ich mit einem Kollegen, ich nenne jetzt den Namen nicht. Also er heißt nicht Weiß. Er heißt aber Simon mit dem Vornamen. Und wir saßen so im Zoom und gesagt, was machst du, Simon? Du hörst zu und notierst und dann schreibst und gesagt, naja, so die Timelisten, das ist ja Arbeit. Das ist also sicher, also 100%ig mache ich das nicht. Und dann hat mich aber der Ali Jaksch und die Julia Sobieszek überzeugt, die sollen nicht so deppert sein. Und ich habe gesagt, unter einer Maßgabe, wir bereiten uns nicht vor und wir ändern auch nichts. Wir nehmen auf, was wir aufnehmen und da wird nichts rausgeschnitten, weil sonst, das ist ja furchtbar.
Mega
der Ali hat ein bisschen dort so Jingles oder so reinschneiden. Also wenn wir sagen, komm, wir machen jetzt die Rubrik, keine Ahnung, was weiß ich, Erklärbär oder so, dann kommt und das haben wir halt nicht, das macht er sonst nichts. Und dann treffen der Ali und ich uns und im Grunde genommen dreht er auf. Und dann reden wir über irgendwas, was uns gerade beschäftigt. Und er hat oft sowas vorbereitet und sagt, du hast gelesen in der Zeitung das und das. Ja. Und ich denke mir, jetzt seit neuestem denke ich mir so, unsere Sprache ist so kompliziert. Ja. Also vor kurzem hatten wir das, da kannst du mich aber gern haben oder kannst du mich aber lieb haben. Das ist aber negativ gemeint. Oder zum Beispiel mein Lieblingsbeispiel war, erklär mal jetzt einem Menschen, der aus dem Ausland kommt und nicht Deutsch kann und sich an das hält, was er lernt. Das heißt, du musst den Polizisten umfahren. Ne? Jetzt fährt er drüber und sagt, ich habe eh alles richtig gemacht. Also es ist
verstanden.
Wie schwer so Sprache ist.
Ja, eigentlich schon.
Und so entsteht das aus dem Moment.
Ja, und das ist herrlich. Und ich glaube auch, dass sich ihr beide ergänzt.
Ja,
das muss man halt auch sagen. Jetzt in der Rhetorik und so.
Ja. Das schon. Also wir sind auch sonst quatschstanden. Mhm. Also das hilft schon.
Ja.
Und wie haben wir gesagt, irgendwie ist es klasse, weil wenn wir dann alt sind, natürlich werden wir uns das nie anhören, aber die in der Vorstellung, man ist dann alt und sitzt irgendwo so tattrig im Altersheim, kann man sagen, was hast du damals gesagt? Und wenn wir es ja nicht mehr wissen können, könnte man es uns anhören.
Ja, stimmt eigentlich. Und ich glaube, dass sowas, wir haben uns ja auch auf allen Plattformen.
Ja.
Du hast natürlich den Vorteil, dass das was Beständiges ist. Ich meine, gut, du bist viel im Fernsehen.
Nein.
Aber für Leute wie wir sind, da kannst du immer nachhören.
Das bleibt.
Ja.
Das bleibt. Ich finde das gar nicht so schlecht.
Wir haben zum Beispiel in der Folge 2 und 3 über das Unternehmen, über unser Team gesprochen. Das hört sich jeder neue Mitarbeiter an. Die Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben oder die Personen, die sich bei uns bewerben. Okay. Und dann haben sie schon ein Gefühl, wie sind denn die zwei eigentlich? Wie ist denn der Team Spirit? Ja?
Das ist gut.
Bei euch zwei hat man halt das Gefühl, vielleicht vermittelst nur mir das oder wahrscheinlich vielen anderen auch, dass ihr sehr authent seid.
Ja. Ja.
Und nicht, da bist nicht in deiner Rolle in Socotona und nicht in der Rolle auf der Bühne, sondern
Das sind wir schon sehr authentisch. Ja. Ich habe jetzt vor kurzem mitgekriegt und darum finde ich das gut, dass in ein paar Millionen Jahren, da werden wir wahrscheinlich, wir drei, die wir hier sitzen, dass die Hörerinnen und Hörer nicht mitkriegen, dass noch eine Dame hier ist.
Also die liebe Iris.
Ja. Die Iris, die das technisch eigentlich alles in der Hand hat und in Wahrheit das Ganze dirigiert. Dass in ein paar Millionen, 40 Millionen Jahren oder so, wird Australien unter Indonesien verschwinden. Und alles, was in Australien gestanden ist, wird irgendwie im Erdkern zerschmolzen werden. Also wenn, was weiß ich jetzt, wenn du sagst, mal, das war eine schöne Statue, kannst du, vergiss es, weil in ein paar Millionen Jahren ist weg.
Ist weg.
Das heißt, was die Australierinnen und Australier da gesprochen haben, wird dann vielleicht bewahrt durch diese Technik, also durch die Iris.
Also die Zusammenhänge finde ich spannend. Ja. Gregor, du bist so intelligent. Wirklich, das meine ich ernst.
Nein, aber überlege mal, sonst würde es ausgelöscht. Es könnte aber natürlich sein, dass in 40 Millionen Jahren die Wesen, die dann leben, sagen, es geht uns am Arsch vorbei, was ich vor 40 Millionen Jahren gesagt habe. Das könnte sein.
Aber wenn sie unsere Sprache noch verstehen.
Wenn sie unsere Sprache noch verstehen, aber vielleicht heißen die Knüpfnung. Und vielleicht gibt es einen Knüpfnung, der sagt, mich interessiert. Und dann...
Ich glaube, wir haben ein neues Wort geboren. Knüpfnung.
Ja.
Knüpfnung ist gut. Ja, Gregor, ich wäre jetzt am Ende.
Du bist am Ende?
Nein, ja, bitte, ich bin jetzt schon lang. Aber
darf ich aber eine Frage? Was hat dich dazu betrieben, den Beruf zu ergreifen?
Also den Beruf, den ich jetzt mache, aus vielen Kombinationen, Schicksalsschlägen, positiv natürlich. Ich war immer der soziale Typ, bin nach meiner Lehre im Einzelhandel, in einem Sportgeschäft, ich habe Schuhe verkauft und Ski, wollte ich immer in die Medizin, habe dann beim Roten Kreuz begonnen, als 14-Jähriger seinerzeit, 14 Jahre alt. Und habe dann die Pflege gemacht nach meiner Ausbildung im Einzelhandel, war dann ein paar Jahre im Krankenhaus und habe gesagt, jetzt kombiniere ich mein Wissen als Kaufmann mit der Pflege und mit dem Notfallsanitäter. Ja, bei einer Flugrettung bin ich dann noch geflogen eine Zeit lang, während ich schon im Außendienst war und heute bin ich Vertriebsleiter und Prokurist. Ja.
Okay.
Das war... Und Podcast war irgendwie eine Eingebung. Ich kann es dir nicht sagen, das ist mir irgendwann eingefallen, da haben wir gedacht, hey, da bin ich die erste Medizintechnikfirma in Österreich, die einen Podcast hat. Und das hat gleich eingeschlagen.
Super,
ja.
Super. Na und ist es so, dass du mehr Dank für das bekommst oder ist der Alltagsstress so groß, dass man das vergisst?
Ja. Also,
weil hast du im Bewusstsein, dass das, was du machst, ja etwas ist, was letztlich zum Wohle der anderen Menschen da ist.
Ja, Ich glaube, sonst würde ich es nicht machen.
Ja.
Ja. Also es ist nicht so, dass wir jetzt Millionäre sind und werden.
Ja.
Aber
ja.
Wir machen was Gutes. Und die Kombination ist, wir können von dem Guten leben.
Ja, cool.
Ja.
Ja, cool.
Und wir bekommen ja die Infos, wenn mit unseren Geräten Leben gerettet wird. Also du gehst jetzt da raus auf die Straße, neben ist das Herz-Jesu-Krankenhaus zum Beispiel, das sind unsere Geräte.
Mhm.
Und wenn da ein Gerät verwendet wird, bekommen wir eine Bestellung über eine Elektrode oder über die Batterie.
Mhm.
Und dann wissen wir, die haben damit gearbeitet. Und mit diesen Daten heutzutage können wir sogar arbeiten und können Statistiken machen. Und so werden ja die Geräte immer besser.
Mhm.
Ich vergleiche es immer mit einem E-Auto, also ein rein E-Auto. Die Daten, die da gesammelt werden, hat der Hersteller oder bekommt der Hersteller. Und dadurch kann er viel bessere Autos bauen, kann viel sicherer sein und autonom fahren. Du weißt es
eben,
das ist ja solche Themen. Und so arbeiten wir in der Medizintechnik auch. Und wir waren jetzt in Dubai, also sehr Wahnsinn, wir haben mit volle Glück gehabt, ein paar Tage davor. Ja.
Echt?
Ja, ja, ich meine, der Podcast wird jetzt später ausgestrahlt, aber es war Ende Jänner, Anfang Februar jetzt und waren noch dort auf einer riesengroßen Messe, auf der Expo, da sind wir alle Jahre, der Stefan und ich, und da hast du ganz viel Neuigkeiten, Innovationen, da siehst du die Roboter, in welche Richtung das es geht.
Ist arg, oder?
Irre. Und du bist ja aus Graz und jetzt weißt du, im ländlichen Gebiet ist ja die Rettung, die Infrastruktur natürlich nicht so gegeben. Und in China machen sie zum Beispiel, sage ich jetzt auch das erste Mal, die bauen Container, wo quasi nur mehr die Medizinprodukte drinnen sind, der Doktor via Telemedizin dazugeschalten ist und du selber klebst dir das EKG, also das ist dann ein Gurt natürlich, musst du nicht selber picken, Blutdruckapparat und so weiter und kommunizierst über den Schirm, weil diese Chinesen, du weißt, das ist Provinzstädte, gerade im Norden oben und so, da hast du natürlich nicht viel.
Keine Infrastruktur.
Genau, oder weniger Infrastruktur.
Ich finde es sehr, sehr charmant, dass du entlegene Gebiete Chinas mit der Steiermark vergleichst, weil ich kann dir nur vollkommen recht geben.
Nicht zum Vergleich, ist nicht. Aber die Container, jetzt wird ja jeder Ding Dritter von Container.
Nein, aber bevor es keine ärztliche Versorgung gibt, ist natürlich besser. Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, wenn so jetzt so ein klassischer Steirerin, Steirer da reingeht und sagt, warum muss das hinbrechen? Zerschubrick, du sag jetzt, was habe ich denn? Sie haben eine Big-Schwäche in erster Linie. Aber ich finde das super.
Ja.
Ich finde, also Hilfe zur Selbsthilfe ist es dann eigentlich, also, oder?
Aber es sind einfach gute Ideen dahinter. Und so wie die Drohne seinerzeit gekommen ist, um Leben zu retten, weil jetzt wieder Norden Europas, Holland, Dänemark und so weiter. Ja, danke. Sind die zum Teil im Einsatz Drohnen mit Defis. Ja, also wo der Notfall passiert, wird angerufen, dann schicken die...
Auf so eine Drohne kannst du alles hängen. Der Drohne ist wurscht. Ne?
Die Drohne passt ist auch, natürlich jetzt auch wieder kriegstechnisch. Aber hat klar auch seine Vorteile.
Ja.
Natürlich.
Ja. Und gibt es jetzt schon Maschinen gegen die Blödheit und Charakterlosigkeit?
Nein, kann ich noch nicht. Nein, leider.
Kommt aber, oder?
Impfen tut man in Österreich.
Tut man nicht mehr. Nein. Aber ich sage was. Ich habe eine medizinische Technik entwickelt gegen Blödheit und Charakterlosigkeit.
Erzähl.
Ziegelstein. Aus gewisser Höhe, glaube ich, ja, könnte da und dort.
Ist ehrlich.
Das
habe ich noch nicht erlebt. Weil du Ziegelstein sagst, da gibt es ja jetzt, da war ich mit meiner kleinen Tochter mit 8 Jahren im Kino den SpongeBob.
Mhm.
Und und jedes Mal, wenn sie der Patrick, das ist ja sein bester Freund, ich weiß nicht, kennst du SpongeBob?
Ja.
Wenn er nervös ist, los dann Fuß. Und dann verliert er den Glücksziegelstein.
Die sind weit. Die sind schon sehr weit.
Das ist unglaublich.
Die sind schon sehr weit.
Gregor, herrlich.
Danke.
Entschuldigung. Es ist wirklich, danke mir. Es ist einfach nur herrlich. Jetzt habe ich die Abschlussfrage vergessen. Willst du eine Abschlussfrage stellen?
Nein, das ist ein Podcast. Aber so herrlich, jetzt haben wir einen Zustand erreicht, der ist gut.
Ja, okay, das heißt, wir machen jetzt weiter.
Ja.
Minali lockst du aber nicht so oft.
Na, ist nichts zu lachen mit dem, weil der kommt aus Bad Wimpspruch, nicht Harting.
GRK oder Sturm Graz?
GRK.
Sehr gut. Gut, reden wir auch nicht weiter, weil jetzt habe ich mir doch, du fragst vielleicht.
Nein, aber du kannst immer, das ist, über GRK kannst du nicht so viel sagen, außer es ist immer so, der GRK hält die Stirn seiner Fans sauber, weil man wischt die Stirn und sagt, boah, war das wieder knapp. Ja, die GRK haben alle ganz eine saubere Stirn und sagen, Alter. Ja. Bist du deppert. Ich bin aber, ich glaube, aus Widerstand GRK-Anhänger, weil meine Schwester ist Sturmanhängerin, mein bester Freund ist auch Sturmanhänger. Und ich glaube, es war einfach ein Widerspruchsgeist in mir. Da habe ich gesagt, na, dann bin ich das andere.
Absichtlich, ja. Das machen auch in der Regel jüngere Geschwister, das dann einfach dagegen nicht. Sind.
Ja. Aber es ist, wenn man dann so ein bisschen im Ausland lebt, also in Wien, als Grazer, dann ist man dann doch, merkt so den Sturm viel Glück zu wünschen gegen so wieder Mannschaften.
Wollt man dann zu Sturm?
Naja, hallo, so weit würde ich nie gehen.
Okay.
Aber ich bin überhaupt nicht sehr sportpatriotisch. Also im Grunde soll schon die bessere Mannschaft oder die bessere Sportlerin gewinnen. Das finde ich schon.
Magst du einen Sport?
Ich bin Präsident und bis vor kurzem aktiver Spieler eines Fußballvereins. Ich war in der Schwimmstaffel. Ich war in der Schnell, ich musste das Gymnasium aus disziplinären Gründen verlassen. Bin aber bis zu meinem Ausscheiden schnellster 60, 100 und 1000 Meter Läufer gewesen.
Wirklich?
Ich war in der Schwimmstaffel, in der Handballmannschaft. Ja, ich war wahnsinnig sportlich, ja. Und Kicken, wir heißen FC Wojtyla, nach dem Wojtyla, in Wien, Wojtyla, nach dem Papst. Zufälliges Name.
Ja.
Und fordern wild alle heraus, also es gibt einmal in der Woche ein Training und oft am Wochenende ein Match.
Das macht's wirklich? Das
ja, aber ich bin jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr dabei mit als Ausredengott, aber ich bin Präsident.
Präsident. Okay. Bitte melde dich, da wollen wir mal dabei sein.
Ja, aber es ist super.
Ja.
Es gibt einen Satz von, wir haben gespielt einmal gegen Herbert Prohaskas Mannschaft und die haben noch nie verloren, die damals Coppa Pelé und so,
die haben noch nie verloren.
Und ich habe gesagt, aber Herbert, was macht ihr, wenn ihr mal hinten seid? Und ich habe gesagt, dann spielen wir besser. Dachte ich mir, okay, gut. Und gegen einen Krankel haben wir mal gespielt, gegen seine Mannschaft. Da ist es, glaube ich, gestanden 111-2 für einen Krankel. Und die haben immer noch so gespielt, als ging es um alles.
Ja, das ist ja, weil es ein Krankel gehört wahrscheinlich.
Weil es der Krankel gesagt hat, das muss vierstellig werden.
Und dauert hat es 20 Minuten gespielt.
Nein, 90. Also 100.000.
Aber wenn ich jetzt Krankel, Prohaska, wenn ich da jetzt in die Altersklasse reinschaue, da war Defi gut am Platz. Ne?
Ja, die waren damals beträchtlich älter als wir und haben uns trotzdem ausschauen lassen.
Das ist die Technik.
Da merkst kicken können und kicken tun.
Dennis ist ja auch so ein Verbrechen an die Menschheit.
Ja.
Weil wenn der ist 75, der gegen mich spielt.
Ja.
Und ich denke mir, putze mich nix. Lächerlich,
oder?
Naja. Der bleibt stehen, ich bin hin, renne nach links, nach rechts.
Ja.
Du musst die Technik haben.
Wenn du es kannst.
Wenn du es kannst.
Es ist aber in vielen Dingen des Lebens oft so, wenn man es kann, oder?
Ja, stimmt.
Ja. Es ist die Frage, ist es gut, etwas gut zu können oder in vielen Bereichen zu dilettieren? Ich habe mich schon entschieden, ich dilettiere durch die Gegend.
Ja, ein bisschen deppert stehen und so.
Ja, also, deppert stehen ist überhaupt was Gutes.
Bin ich gut gekommen. Ja. Bundesheer zum Beispiel. Ne?
Blättstehen.
Bissl. Warst du beim Bundesheer?
Ach, ich bin leider untauglich.
Mhm. Also du hast schon bei der Stellung begonnen.
Sehr klug.
In Graz oder wo war
ich? Ich war in Wien.
In Wien?
In Wien und bin leider untauglich gewesen.
Mit diesen grünen Hosen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Kannst du dich erinnern?
Ja, sicher.
Das gab so.
Sicher.
Das war
ein Wahnsinn. Das ging sich aus.
Ja. Hm. Gregor, danke.
Ich bedanke mich.
Es ist wirklich uns eine Ehre, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute.
Das tue ich euch.
Wir laden dich auch herzlich gern zu uns einmal auf einen Kaffee oder ein Achtel Wein ein. Es würde uns sehr freuen, wenn du uns besuchen kommen würdest, wenn du nach Graz fährst, bei Wiener Neustadt.
Am Weg vorbei.
Würde mich freuen. Und bleib, wie du bist.
Ich kann es nicht ändern.
Nein, sag das nicht.
Okay.
Sag das nicht. Auch euch danke fürs Zuhören. Alles Liebe.
Tschüss. Wiederhören. Bye-bye.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, folgt uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.